glaube, wir dürfen als erstes noch eine neue Erdenbürgerin in unserer Mitte begrüßen. Zum ersten Mal da, die kleine Ruth. Ich glaube, da kann man mal einen Applaus geben. Sie liegt so richtig herzlich da drin. Ich finde es super, wenn so ein kleines Baby, so ganz klein, wenn man es so sieht, ist einfach was Tolles. Ich beginne mit einem Zitat von Albert Schweitzer. Er hat mal gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er eine Kirche besucht, der irrt. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er eine Kirche besucht, irrt. Man wird ja auch kein Auto, weil man in eine Garage geht. Und wir haben in der letzten Gemeindestunde, war ja auch das Thema, wer ist denn überhaupt ein Christ, wen soll man überhaupt bekehren? Oder ist jeder, der in seinem Ausweis drin steht, hat christlich oder katholisch oder evangelisch automatisch Christ? Wer gehört dazu, wer nicht? Klar, bei den großen Kirchen, die Landeskirchen, da wird es durch die Taufe, dadurch wird man wiedergeboren und Christ. Die Bibel sagt allerdings was anderes aus. Weil da in dem Fall bei den Babys, da wird man, könnte sagen, ein Christ wird gemacht, menschlich, ohne dass er dazu irgendwas machen oder tun muss oder ja, ohne sein Zutun, sagen wir es mal so. Die Bibel sagt ja da was anderes. Da geht es ja in erster Linie drum, und da haben wir am Anfang schon ein bisschen was gehört, wenn jemand zum Glauben kommt, beziehungsweise Christ sein, bedeutet eigentlich gezeugt von oben, wiedergeboren, eine neue Identität. Das kann ich von mir raus nicht machen. Die Bibel sagt, wir sind unter die Sünde verkauft. Wir sind Sünder. Gibt es ja auch den netten Spruch. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern weil wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied und das muss man begreifen. Wir sind von unserer Genetik aus, sagen wir es einfach mal so, unserer menschlichen einfach Sünder. Wir können uns nur so anstrengen, wir werden auch immer Sünder bleiben. Und darum ist das mit Gott, funktioniert das von unserer Seite aus nie. Matthias hat schon gesagt, Gott hat uns zuerst geliebt, als wir Sünder waren, durch den Tod am Kreuz von Jesus, ist die Möglichkeit, dass wir, so wie er ein neues Leben gekriegt hat, auch wir neues Leben der Wiedergeburt erleben. Also eine neue Abstammung, eine neue Identität. Und darum sagt ja auch Jesus im Johannesevangelium, wenn man nicht wiedergeboren ist, kann man weder das Reich Gottes sehen, noch ins Reich Gottes hineinkommen. Mir ist dann aufgefallen, eigenartigerweise über Wiedergeburt, wiedergezeugt, steht eigentlich in der Bibel sehr, sehr wenig. Es gibt eigentlich nur zwei Schriftstellen, die ich gefunden habe oder die mir bekannt sind. Eine steht im Jakobus. Da heißt, nach seinem Willen sind wir durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren. Und dann im 1. Petrus, wir sind wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und wenn man die zwei anschaut, da kommen ein paar interessante, das ist mir dann in der Vorbereitung so bewusst geworden. Nach seinem Willen. Wir können nach unserem Willen, können wir das gar nicht erlangen. Das ist sein Wille, das ist er, der uns ruft durch sein Wort. Es geht von ihm aus, immer. Das Wort heißt, es ist lebendig. Das Wort Gottes ist was Lebendiges, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ich kann hier die ganze Bibel vorlesen, wenn das durch den Heiligen Geist nicht inspiriert wird und der Heilige Geist nicht spricht, wird mir das nichts nützen. Aber das gehört dazu. Das Entscheidende macht Gott durch seinen Heiligen Geist. Und dann auch der Satz, das bleibende Wort Gottes. Es kann in der Welt viel sich verändern. Das Wort Gottes wird immer das Gleiche bleiben. Die Richtlinien Gottes, seine Planungen, die bleiben identisch. Er wird sich nie verändern. Und auch sein Wort verändert sich nicht. Aber wenn Menschen das Wort verändert haben, es wird bleiben, ob es uns gefällt oder ob uns es nicht gefällt. Wie geht es jetzt ganz praktisch mit der Wiedergeburt? Das Wort. Wir hören das Wort. Das kann doch eine Predigt sein. Das kann sein durchs Lesen in der Bibel. Das kann durch Menschen sein, die das Wort weitergeben. Das ist eine frohe Botschaft und der Heilige Geist fängt dann an zu wirken. Wir hören es und dann kommt der nächste Schritt und da kommt schon der erste Knackpunkt. Glaube es. Weil ohne Glauben nützt mir das Ganze gar nichts. Das steht ja schon mal im Hebräer. Da heißt es ja auch, das Wort nützte ihnen nichts, weil es sich nicht mit Glauben verband. Also wenn es sich nicht mit Glauben verbindet, ist das völlig was Sinnloses. Und Glauben heißt ja, dieses Wort, was mir da verkündigt wird, zu hören, zu verstehen und sagen, ja, das glaube ich, das akzeptiere ich. Und dann natürlich, und das ist der nächste Schritt, die Bereitschaft im Herzen haben, okay, das will ich ja umsetzen, das, was ich erkannt habe. Nicht mehr und nicht weniger. Gott erwartet, und das darf Frau erwarten, einfache Reaktion auf das, was auf uns einströmt, auf sein Wort. Wie das weitergeht, das wissen wir, ich denke, der größte Teil, alle. Das für Wahrheiten ist der Glaube. Das, wenn ich es wirklich glaube, wird sich das weiter pflanzen, dass ich sage, ich will mein Leben neu ausrichten. Ich kriege eine komplette Neuorientierung für mein Leben. Ich bin bereit zu sagen, Jesus, du sollst jetzt mein Leben leiten und führen dürfen. Du sollst der Herr sein. Du sollst der Mittelpunkt sein. Das, was dir wichtig ist, das soll auch mir wichtig sein, und zwar in erster Linie. Ganz praktisch wird es öffentlich gemacht in der Taufe, Glaubensbekenntnis, und spätestens dann empfange ich den Heiligen Geist, wie immer, wo der mich dann leiten und führen will und auch die Kraft geben will, das umzusetzen, was mir im Laufe der Zeit Gott aufs Herz legt. Denn wir sind, und das ist auch sehr wichtig, wir sind nicht dazu gedacht, zu sagen, okay, jetzt bin ich wiedergeboren, alles ist wunderbar, ich bin Kind Gottes, ich bin Christ, ich habe das ewige Leben. Und jetzt, das reicht erstmal. Wir haben hier als Gläubige einen Auftrag. Gott will mit uns was bewirken. Wir sind diejenigen, die das auch dann weitertragen sollen, weitergeben sollen. Und mir ist so bewusst geworden, ich habe am Anfang das mit dem Auto, ein Auto, wenn das in der Garage steht, dann wird es nicht dreckig, dann kriegt es keinen Kratzer, kriegt es keine Beule, gibt es keinen Schaden. Alles wunderbar, aber dafür wurde es nicht konstruiert. Ein Auto wurde konstruiert, dass man fährt. Und der Christ wird von Gott berufen, dass er was weitergibt. Dass er wieder rein hat, immer sagt, wir sind das Bodenpersonal. Dass es unser Anliegen ist, dass Reich Gottes wachsen kann. Dass wir es umsetzen. Dass wir Zeugen sind von seiner Liebe, von dem, was er an uns getan hat. Wie wir ihn erlebt haben. Dass wir die frohe Botschaft weitergeben. Das, was er getan hat, diese Rettungstat. Weil es ist schon richtig. Natürlich, wenn wir Gottes Prinzipien erkennen und umsetzen, und da bin ich überzeugt, dann werden wir hier auch ein gesegnetes Leben haben. Wir werden vor vielen Problemen bewahrt werden. Nicht vor allen, aber vor vielen. Aber das ist nichts Entscheidendes, das Leben hier, weil das spätestens nach 70, 80 oder vielleicht 100 Jahren wendet. Die Frage ist ja, und darum ist Jesus gekommen, wo verbringen wir die Ewigkeit? Und ohne, dass wir uns dahingehend konzentrieren und sagen, dahin will ich hinarbeiten, das nützt mir dann gar nichts, wenn ich hier zwar ein gesegnetes Leben habe, aber an der Ewigkeit nicht bei ihm verbringe. Und dieses an Jesus dranbleiben, die Bereitschaft, es umzusetzen, sei Wort, das, was wir erkennen, das führt natürlich auch zu einem starken Glaubensfundament. Darum heißt es in der Bibel immer wieder, auch im Petrusbrief dann, aber in verschiedenen anderen Stellen, wir sollen hinwachsen zu unserer Rettung. Wir sind, und das ist vielleicht das Schwierige, auf der einen Seite können wir sagen, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, wenn ich Jesus als Herrn aufgenommen habe, als Erlöser, dann bin ich Christ, dann bin ich errettet. Aber dieses muss ich eigentlich Tag für Tag in der Nachfolge wieder aktivieren, sagen wir es mal so. Darum kommt es immer wieder vor, ausharren, hinwachsen zur Rettung. Es ist kein Selbstläufer. Gott kann von mir das auch, denke ich, erwarten, dass wir sagen, Herr, was ist denn dein Wille? Was soll ich tun? Wie siehst du die Dinge? Und das sollte im privaten Bereich, aber auch innerhalb der Gemeinde. Darum hat er Gemeinde gegeben. Ein Christ ohne Gemeinde auf lange Sicht ist nicht das, was Gott eigentlich mal geplant hat. Genau genommen, wie es auch in der Bibel in vielfacher Hinsicht heißt, soll man Frucht bringen. Reproduzieren. Aus unserem Leben hier sollen andere auch zum Glauben kommen. Und es gibt für uns ein gutes Fundament. Das Entscheidende ist, diese Frucht können wir auch nicht selber machen. Brauchen wir auch nicht. Jesus sagt mal klar und deutlich, wenn ihr an mir bleibt, in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Die große Herausforderung ist immer wieder, an ihm, in ihm zu bleiben. Immer zu schauen, Herr, bin ich noch in deinem Willen? Bin ich noch da, wo du mich haben willst? Das ist eine Beziehungssache. Ich kann schlecht sagen, Jesus ist mein Herr, an der Taufe vielleicht sogar, aber dann will ich mein Leben leben und gestalten, wie ich will. Ist nicht das Wille Gottes, das ist auch völlig am Ziel vorbei. Und das Ziel ist natürlich das ewige Leben. Und das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel Gottes ist immer die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und es gibt ja viele Gleichnisse von Jesus, die darauf hinweisen. Klar, es wird wenig gesagt über, und das habe ich auch festgestellt, über Wiedergeburt selber. Aber extrem viel, ich glaube sogar 90%, sowohl bei Jesus wie auch dann in den Briefen, wie wir unser Leben gestalten sollen, dass das auch so gelingt, was da auch unsere Verantwortung ist. Und ein Gleichnis, das mir eines Morgens so richtig bewusst geworden ist, das mir immer wieder, ja, wenn ich es lese, zum Nachdenken bringt, ist das Gleichnis vom Sämann. Ist eigentlich sehr bekannt, die meisten werden es kennen. Ich lese das vor vom Lukas-Evangelium. Da heißt es, als sich eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er an einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf und ein anderes fiel auf den Felsen und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und ein anderes fiel mitten unter die Dornen und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, und dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Diese haben keine Wurzeln, für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das aber in die gute Erde sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ich denke, in dem Gleichnis, da geht es um zwei Dinge. Nummer eins, um den Sämann und Nummer zwei, um den Boden, in den er sät. Und mir ist so bewusst geworden, als Gläubige betrifft uns das beide. Wir sind auf der einen Seite als Nachfolger Jesu diejenigen, die sehen, aussehen, aber wir sollen auch darauf achten, wie das Wort im Laufe meines Lebens, wie das, dass das erwirkt, dass ich zur Reife komme, dass ich zur Frucht komme, dass etwas wirklich heranreifen kann, so wie Gott es will, dass der Wille Gottes mit meinem Leben zustande kommt. Und das ist immer wieder eine große Herausforderung. Ich habe mir gerade mit dem ersten Teil viele Jahre schwer getan, weil ich mir gesagt habe, der Sämann sät, wieso wirft er das überhaupt auf den Weg? Die kann da. Dass die Vögel kommen und es wegfressen und nichts zum Quellen kommt. Aber man muss vielleicht die Hintergründe ein bisschen kennen. Früher wurde er mit der Hand gesät. Ich sehe meinen Vater noch, das ist mir bei diesem Gleichnis so eingefallen dann, wie er, wir haben so ein ganz kleines Grundstück gehabt, das ist ja schon 60 Jahre her, wie er mit einer Wanne Gürtel rum Wanne war Getreide drin und er läuft dann und sät. Ich habe mich gestern mit einem Bauern unterhalten, der sagt, das war gar nicht so einfach, weil das musste er wirklich gut beherrschen, gleichmäßig sauber zu säen. Also nicht bloß planlos in der Gegend rumschmeißen, sondern sauber mit der Hand zu säen. Das war nicht ganz einfach. Aber man kann das üben, wie man will. Es wird immer was auf den Weg oder am Rand hinfallen. Das können wir gar nicht verhindern. Und so denke ich, ist es so, wenn wir persönlich aussehen, das Wort Gottes, wenn wir mit Menschen über das Wort Gottes reden. Wir werden Menschen treffen, genau diese Art Menschen, die da sind. Wir werden feststellen, beim Gespräch, da sind Leute oder ist eine Person, der Herzensboden, sage ich mal, die fruchtbare Erde, das ist so hart, der will überhaupt nicht. Der will sich über das auch gar nicht auseinandersetzen, der will gar nicht drüber nachdenken. Der sagt von Grund auf, alles, was mit Gott zu tun hat, lehne ich einfach ab. Im Matthäus-Evangelium heißt, da sagt der Jesus, da geht es ja um das, um diejenigen, wo es auf den Weg gesät wird. Das Herz, damals von Israel, ist unempfindlich. Es ist stumpf, es ist hart. Sie wollen nicht. Und wenn jemand so ein Herz hat, dann kann man zwar hinsehen, aber es wird nichts dabei rauskommen, da wird nichts wachsen. Aber bei Jesus war es auch so. Er hat ausgesät, er hat das Wort verkündet, ein Teil hat es angenommen, manche einfach nicht. Die wollten einfach nicht. Punkt. Er spricht auch von Herzenshattigkeit, ein hartes Herz. Alles, was mit Gott zu tun hat, interessiert mich nicht. Gut, wir können uns natürlich Gedanken machen, wie gehen wir damit um? Sehen wir planlos? Ich persönlich denke, wenn wir spüren, das heißt nicht, dass man jemand, der vielleicht ganz dagegen ist, dass man gar nichts sagt. Aber es macht auch, denke ich, wenig Sinn, wenn ich merke, jemand ist überhaupt nicht offen fürs Evangelium. Er will einfach nicht. Zumindest momentan. Dass ich nicht meine ganze Kraft und Energie verschwende und sage, aber ich will jetzt unbedingt, dass der zum Glauben kommt. Sehen heißt relativ großflächig. Da kann ich sagen, okay, vielleicht anders mal wieder, momentan ist einfach nichts gut. Und weil sonst können wir wirklich unsere Zeit vielleicht mit einer Person, ich will jetzt sagen verschwenden, aber hingeben, wo man dann zum Schluss, wo es völlig sinnlos ist, wo gar keine Frucht entsteht. Jetzt komme ich zum die anderen zwei Punkte und die sind, muss ich sagen, da komme ich in etwas schwieriges Terrain. Bei den Falsen und beim Unkraut. Es wird gesät, klar, und wenn man einen Acker anschaut, da sind nun mal auch bei uns mal Steine, mal Felsen in Israel sowieso. Da sind auch Unkräuter im Boden drin, Wurzeln. Und man kommt dann automatisch an den Punkt, wenn da ausgesät wird, es geht auf. Was heißt das, wenn das Wort Gottes aufgeht, wenn der Same aufgeht? Genau genommen kann man sagen, da hat er Wiedergeburt stattgefunden, das hat gequollen, es ist was rausgekommen, es wächst, ein Getreide wächst. Wenn man dann sieht, wie das ausgeht, sagt man ja, haha, wie kann das sein, dass jemand, der vielleicht das Wort Gottes angenommen hat, trotzdem nichts dabei rauskommt. Klar, es gibt, und da möchte ich heute auch nicht groß drüber diskutieren oder reden, Ansichten, ein gläubiger Christ kann nicht verloren gehen. Ich bin auch der Meinung, muss ich sagen. Aber mir ist so bewusst geworden, schon früher mal, es ist ein Unterschied, ob ich unabsichtlich meinen Hausschlüssel verliere und dann einfach weg ist, oder ob ich den mit Absicht wegschmeiß. Dann brauche ich mich hinterher nicht jammern, wenn ich nicht ins Haus reinkomme. Und ich denke, das ist ein gewaltiger Unterschied. Es kommt wirklich auf mein Herz drauf an. Ich bin auch der Meinung, ein Christ, wenn er versucht, nur halbwegs sich an Jesus zu halten, der Heilige Geist, der in ihm wohnt, wird ihn immer wieder zurückholen. Er wird immer wieder zu ihm reden. Aber es ist auch eine Entscheidung von mir, inwieweit bin ich offen, dass ich das Reden vom Heiligen Geist höre. Und darum denke ich, ist es auch eine Warnung an uns, wirklich ein Herz zu haben, das offen ist fürs Reden Gottes. Weil wir erreichen das Ziel wirklich durchs Ausharren, durchs Dranbleiben, in dem Raum immer wieder umkehren, wenn wir merken, wir haben uns irgendwo verlaufen, wir sind irgendwo wegkommen. Und ich muss trotz alledem sagen, ich habe auch selber Menschen erlebt, die, weil da geht es ja, beziehungsweise schauen wir mal das ganz praktisch an, in der zweite Teil, wo aufs falsige Grund gesät wird, weil das ist ja mein Herzensgrund. Das ist ja meine Herzensbeziehung. Wie schaut mein Herz aus? Ein Mensch kommt zum Glauben, man freut sich, da geht was auf. Und in der Praxis, und das kann man feststellen, und ich bin jetzt viele Jahre im Glauben, da gibt es Menschen, die sind wirklich richtig gut drauf, euphorisch. Jesus ist da, super, alles, ich bin errettet. Ich mache vielleicht große Events und alles, alles wunderbar. Aber die Bibel sagt dann, sie haben keine Wurzeln. Wenn dann Ablehnung kommt, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn vielleicht in unserer Gesellschaft plötzlich der Spott kommt, was, du bist Christ, du gehst dahin, das ist ja heute schon fast peinlich. Wenn Schwierigkeiten im Leben kommen, plötzlich, irgendwann wird es immer weniger und weniger. Man geht dann schon gar nicht mehr in Gemeinde. Die Beziehung mit Jesus wird auch immer weniger und irgendwann verdorrt das Ganze, so wie es da heißt. Wenn es Probleme gibt, es gibt viele Gründe. Ich denke, Jesus will uns da mit sagen, achtet auf euer Herz. Achtet drauf, wie das beieinander ist. Wo ihr Wege geht, die nicht gut sind. Ich kenne das selber von jemand, junge Frau, hat geheiratet, ihr Mann war noch nicht lange im Glauben. Er hat sich bekehrt, weiß gar nicht, war er dann getauft oder nicht. Kann sogar sagen, er war getauft. An der Hochzeit habe ich ihm noch gratuliert. Und er war ganz euphorisch mit Jesus, da schaffen wir alles und wunderbar. Es ging nicht lang. Er ging am weniger in Gemeinde, irgendwann kam er gar nicht mehr. Ganz später wurden sie dann sogar noch geschieden. Gut, wie Gott ihn vielleicht am Ende seines Lebens wieder zurückholt, ist eine andere Sache. Aber vom Wachstum war da einfach nichts. Und wenn man auch sieht, über viele Jahre hinweg, wie sich Menschen verhalten, ist das wirklich eine Anstehwandlung für jeden, zu sagen, ja, ich will an dem Punkt achten, wie mein Herz beschaffen ist. Dass es immer wieder, da heißt es ja, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Was heißt Feuchtigkeit? Wasser. Was ist das Bild von Wasser in der Schrift? Heilige Geist. Wenn ich nicht der Heilige Geist in meinem Leben wirken lasse, nicht wirken kann, dann wird mein Glaubensleben einfach irgendwann verdorren. Da wird nichts mehr bleiben. Und wie eine verdorrte Pflanze aussieht, das wissen wir alle. Irgendwann suchen sie dann vielleicht irgendwelche andere Heilsbringer, weil sie festgestellt haben, das mit Jesus war ja vielleicht auch nichts. Auf jeden Fall erreicht er nicht das Ziel, das Gott mit ihm vorgesehen hat. Und er bringt, und so wie es in dem Wort heißt, es ist schon zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, er bringt es nicht zur Reife. Ich glaube, unser Ziel ist, dass wir Dinge zur Reife bringen, dass wir ausreifen, auch als Persönlichkeiten in unserer Gottesbeziehung, dass Gott mit uns an dem Ziel ankommt, das er für uns vorgesehen hat. Wie ein Getreide, das langsam reift, das wächst erst und dann reift es aus. Und das finde ich eigentlich schon super, wenn es so passiert. Der andere Punkt, wo er sät und mit dem Getreide wächst natürlich aus Unkraut. Jeder, der einen Garten hat, weiß, dass Unkraut meistens viel besser wächst wie alle anderen Sachen. Das ist halt so. Und auch da ist die Frage, wie lasse ich das zu? Weil das Unkraut, das wird ja hier definiert. Da heißt es ja, durch Sorgen, Reichtum und Vergnügungen. Klar, wir haben das Problem, dass wir in dieser Welt einfach nur leben. Wir müssen arbeiten, dass wir Geld verdienen. Das hilft einfach nichts. Es läuft auch nicht immer alles glatt in unserem Leben. Da kann man sich schon mal sorgen. Obwohl die Bibel natürlich sagt, oder Jesus sagt, gebt eure Sorgen mir, wirft eure Sorgen auf mich. Ich soll sie abgeben, ich soll mir nicht selber permanent sorgen, 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 dass die Sorgen das so überwuchert, dass ich gar nicht mehr an Jesus festhalten kann. Reichtum, das heißt nicht umsonst bei glaube Timotheus heißt es, die Wurzel allen Übels ist die Geldgier. Wenn jemand meint, er muss immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, die Bibel sagt nicht, wir dürfen nicht reich sein. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert nimmt es ein? Ist die erste Stelle immer nur Jesus und sei reich, die Nachfolge ihm gegenüber? Oder ist mir das nur wichtig, möglichst viel zu haben? Beziehungsweise die Vergnügungen. In unserer Zeit gibt es viele Vergnügungen. Das ist richtig. Jesus sagt auch nicht, wir dürfen uns nicht vergnügen. Die Frage ist nur, wie, wo ist der Stellenwert? Wie wichtig sind mir die? Ist es mir wichtiger, wie meine Beziehung zu Jesus, wie die Nachfolge? Weil das Problem ist, wenn das eine immer wichtig ist, die weltlichen Dinge, es ist wie ein Unkraut, so steht es ja auch drin, das kommt so schleichend. Das Unkraut wächst dann nicht von jetzt auf gleich ewig hoch auf, das geht ganz langsam, Stück für Stück. Manchmal merkt man es vielleicht gar nicht so. Klar, der Heilige Geist wird es einem schon mal wieder sagen, wenn man offen ist. Aber dann irgendwann überwuchert es und erstickt das Ganze. Und letztendlich, in diesen zwei Punkten, müssen wir uns im Klaren sein, das ist unsere Verantwortung, wenn der Heilige Geist zu uns redet, zu sagen, okay, ich will umkehren, ich will wieder dich, Jesus, an erste Stelle setzen, ich will wieder die Nachfolge, ich will einfach die Prioritäten ordnen. Ich glaube, um das geht es in erster Linie. Die Prioritäten, die erste Priorität sollte einfach Jesus sein, meine Beziehung zu ihm und auch zu sagen, Herr, dein Wille soll mit meinem Leben geschehen. Weil das ist genau genommen, unser Glaubensleben besteht, wenn man es genau nimmt, aus immer wieder Glauben und das, was Gott sagt, und die Bereitschaft zur Umkehr. Umkehren, Glauben. Glauben, Umkehren. Wir werden in unserem Leben sehr häufig immer wieder umkehren müssen, im Kleinen. Wir müssen einmal eine ganz grundsätzliche Entscheidung treffen, aber im Kleinen immer wieder prüfen. Darum heißt es ja auch, darum prüft, ob ihr im Glauben seid. Das steht in der Schrift nicht umsonst, steht sehr häufig drin. Prüft immer wieder, wo ihr steht, was euch, ja, wo eure momentane Situation ist. Und dann aber auch, wenn ihr erkennt, dass ich da irgendwo abgedriftet bin, zu sagen, ich will wieder zurückkommen. Weil das ist letztendlich meine Verantwortung. Da kann ich nicht sagen, da ist der Heilige Geist schuld oder Jesus schuld, oder da hätte man halt was anderes gegeben. Der Heilige Geist zeigt es uns schon. Aber es ist unsere Verantwortung, die Verantwortung von jedem Einzelnen, ganz persönlich, immer wieder zu schauen und dann die nötigen Schritte einzuleiten. Das Ziel ist ja nicht, dass Jesus oder Gott uns irgendwo niedermachen will oder unterdrücken will. Gottes Ziel ist immer, dass wir zur Reife kommen, dass wir zum ewigen Leben kommen, dass wir an den Punkt kommen, so wie er das sieht. Dann kommen wir jetzt auch zum vierten Punkt, in die gute Erde. Und das ist ja was Hervorragendes. Wenn man sieht, das Korn fällt in eine gute Erde, das geht auf, das wächst, da kommt Frucht raus. Das Glaubensfundament der Mensch oder von so einem Mensch wird immer stärker, immer massiver. Selbst wenn es Probleme gibt, er lässt sich vom Weg nicht abbringen. Das beste Beispiel ist ja das Haus auf dem Felsen, wo Jesus sagt, er hat so ein starkes Glaubensfundament, da kann kommen, was will. Die Unwetter, die Wasser, das bleibt stehen. Und da denke ich, es gibt einfache Dinge, die uns dabei helfen. Regelmäßig die Bibel lesen, das Wort Gottes aufnehmen, regelmäßig die Gemeinschaft in der Gemeinde suchen. Es wird mir helfen, durch die Predigten, durch die Beziehungen, Hauskreise und so weiter, dass mein Glaubensfundament stärker wird und dass ich diese Frucht so entwickeln kann, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat, wie es Jesus vorgesehen hat. Natürlich, da bekommen wir auch die Ermutigung, auch die Korrektur, auch mal Ermahnung. Aber ich weiß, ich werde das Ziel erreichen. Das ewige Leben. Weil das ist eigentlich die entscheidende Frucht. Frucht bringen heißt mal zum ewigen Leben. Frucht hier bringen, dass Menschen, andere von meinem Leben aus, so wie mein Leben lebt, angezogen werden durch das, was ich sage, durch das, was ich lebe und selber zum Glauben kommen. Aber dass ich selber auch in der Ewigkeit weiß, ich bin bei ihm. So wie es Gott eigentlich geplant hat. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, der wird die Schritte tun, wird es auch erkennen. Und wenn man sieht, wie kostbar das ist, wenn wir feiern heute Abend mal, wenn man sich Gedanken macht, Was hat Jesus als der Sohn Gottes, als der Herr aller Herren, als der, der war und immer sein wird, der nie geschaffen wurde, was hat er für uns Menschen getan? Und wie sehr, nicht bloß was er getan hat, sondern wie sehr will uns auch jetzt helfen, dass wir diesen, das heißt einmal einen Wettlauf, dass wir diese, den Erdenlauf so gestalten, dass wir letztendlich zu ihm kommen. Er tut ja alles. Selbst wenn wir mal ganz weit weg sind, sagt er, wie der gute Hirte, er holt uns wieder zurück, wenn wir uns mal verlaufen haben. Wir können auch jederzeit wieder umkehren. Dann ist es schon fantastisch. Und dann, glaube ich, sollte man einen Herzensboden haben, der sehr nah an ihm dran ist und sagt, ja, Jesus, ich weiß, du hast einen guten Plan, du liebst mich und ich will alles tun, ja, dir darauf Antwort zu geben, diese Liebe zu erwidern. Damit ich als Frucht bei ihm ankomme, letztendlich aber damit auch viel aus meinem Leben Nachfolger wieder rauskommen. Ich habe gestern mit einem Bauern noch gesprochen. Ich sage, ich brauche einen Weizenkorn. Da schaut er mir an, bekannter, was eins, das ist ja unheimlich viel. Wie habe ich mitgebracht, ich lege es da rein, das einmal sieht es fast gar nicht. So winzig. Stell es dann daher neben den Abendmahl. Das können wir uns gleich das mal anschauen. Und das heißt ja dann, aus dem einen Weizenkorn können im günstigsten Fall 3 Ähren emporwachsen. Und aus diesen 3 Ähren können im günstigsten Fall jeweils 40 Körner dranhängen. Also aus einem kleinen Körnchen, das man kaum sieht, 120 Körner. Es ist schon gewaltig. Und wenn man das jetzt auf unsere Situation vergleicht und sagt, mit dem, was ich aussehe als Sämann, wir sind auch Sämänner, jeder von uns, als Nachfolger Jesu. Klar, da kann was auf den Weg fallen, da kann was unter die Dornen fallen, da kann auch was auf Steinige fallen. Aber wenn man denkt, 120-fache Frucht im günstigsten Fall, das ist schon gewaltig. Und ich glaube, das sollte uns alle miteinander einfach ermutigen, da dran zu bleiben, weiterhin zu sehen, auch wenn man mal was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, aber weiterhin zu sehen, dass da zu Gottes Ehre, weil letztendlich ist es dann nicht unser Verdienst, das macht der Heilige Geist, aber zu Gottes Ehre, dass eine reiche Frucht draußen steht. Das wünsche ich für mein Leben da weiterhin und das wünsche ich für jeden von euch, dass das mehr und mehr passiert. Dass die Gemeinde irgendwann ganz voll wird, dass sie gar nicht mehr Platz haben und. Amen.